NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Neuseeland trauert. 49 Menschen hat ein mutmaßlich rechtsextremistischer Mann gestern erschossen, darunter mehrere Kinder. Und er wollte noch weiter morden. Dazu gleich mehr. Außerdem berichten wir in der kommenden halben Stunde über schwere Ausschreitungen in Paris. Moskau feiert den 5. Jahrestag des Krim-Referendums. Die Junge Union hat einen neuen Vorsitzenden. Die Klinikärzte bereiten sich auf einen Warnstreik vor. Und am Ende der Sendung alles Wichtige vom Sport an diesem Samstag. Einen Tag nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch ist das Entsetzen in Neuseeland immer noch groß. 49 Menschen wurden von einem mutmaßlich rechtsextremen Mann erschossen, viele weitere verletzt. Es war gestern am späten Mittag Ortszeit. Viele Muslime hatten sich zum Freitagsgebet versammelt, als der Attentäter zunächst in einer Moschee mit zwei Schnellfeuerwaffen um sich schoss. Nach Erkenntnissen der Polizei fuhr er anschließend zu einer zweiten Moschee und tötete 8 weitere Menschen. Lena Bodewein ist unsere Korrespondentin für Neuseeland. Wie geht es im Moment den Verletzten?
Nach wie vor schweben einige Personen in Lebensgefahr. Sie werden in der Intensivstation behandelt, aber die Verletzten, deren Identität ist immerhin bekannt. Unter den Toten in den Moscheen gibt es immer noch viele, deren Identität nicht bekannt ist. Es gibt also nach wie vor Angehörige, die auf die schreckliche Nachricht warten müssen, ob ihr Mann, ihre Frau oder ihre Kinder unter den Toten in der Moschee sind. Es ist halt so schwierig, sie zu identifizieren, weil die Polizei eben auch mit der Spurensicherung dort arbeitet. Aber eigentlich hat sie versprochen, dass sie in schnellster Zeit die Toten freigeben kann, weil sie auch nach muslimischem Ritus so schnell wie möglich bestattet werden müssen.
Und die Opfer, die man identifizieren konnte, was weiß man über die?
Es sind Kinder darunter, es sind Muslime aus allen möglichen Nationen, darunter Jordanier, Menschen aus Saudi-Arabien, Indonesien, Malaysia. Es ist auch ein Syrer darunter, der mit seiner Familie erst vor wenigen Monaten nach Neuseeland gezogen ist, der den Wirren des Bürgerkriegs in Syrien entflohen ist, um sich dort eine neue Heimat aufzubauen. Und er ist mit seinen Söhnen eben zum Freitagsgebet gegangen. Einer seiner Söhne ist verletzt und ein anderer gilt auch noch als vermisst.
Wie war der Tag heute in Neuseeland? Wie sind die Menschen mit ihrer Trauer umgegangen?
Sie versuchen wirklich, womit auch immer sie können, diesen Schock zu verarbeiten. Sie ist wirklich so, viele kommen zu Mahnwachen, zu spontanen Gebeten aller Religionen, aller Nationen. Sie nehmen sich in den Arm, sie trösten sich. Der Imam einer der betroffenen Moscheen sagte auch, ich bin von so vielen Menschen umarmt worden. So viele sprechen mir ihre Solidarität aus. Sie sagen, wir sollten doch hier sicher sein, aber wir sind es nicht gewesen. Trotzdem wollen wir Muslime auf keinen Fall unser Vertrauen in Neuseeland aufgeben. Und alle Bewohner sagen auch, das ist nicht das Neuseeland, das wir kennen. Wir wollen wirklich zusammen sein. Es ist ja eben auch ein Einwanderungsland mit Menschen aus vielen Nationen. Und sie sind auch sehr dankbar, weil viele der Muslime, die in Christchurch leben, auch als Bauarbeiter gekommen sind, um die Stadt nach dem verheerenden Erdbeben von 2011 wieder mit aufzubauen. Und sie gehören jetzt auch zu den Opfern.
Als mutmaßlicher Täter wurde ein 28-jähriger Australier festgenommen. Weiß man inzwischen, ob er die Tat alleine verübt hat?
Die Polizei ermittelt zwar noch in andere Richtungen, aber sie geht sehr stark davon aus, dass er ein Einzeltäter ist, dass er die alleine geplant und eben auch alleine durchgeführt hat. Es gibt noch ein anderes Paar, das nach wie vor in Polizeigewahrsam ist. Da will die Polizei prüfen, ob sie überhaupt mit der Tat in Zusammenhang steht.
Und der mutmaßliche Täter wollte noch weiter morden, stimmt das? Er wurde von der Polizei gestoppt?
Ja, es kursieren Handyvideos, die zeigen, wie zwei Polizisten auf das Auto des mutmaßlichen Attentäters zurennen. Ein Polizeiwagen hatte es gerammt und dadurch gestoppt. Die beiden Polizisten rennen darauf zu und reißen den Mann raus, werfen ihn zu Boden. Und das war lediglich 36 Minuten nach dem ersten Notruf. Da hat die Polizei wirklich sehr schnell reagiert. Und das ist vor allem ja auch eine Polizei, muss man sagen, die so etwas nicht gewohnt ist. Das Schlimmste, womit sie bisher klarkommen mussten, waren Hooligans bei Rugby-Spielen. Aber es ist normalerweise unbewaffnete Polizei. Und dass sie so mutig dort eingeschritten sind, das wird der Polizei auch wirklich hoch angerechnet.
Dina Bodewein ist unsere Korrespondentin für Neuseeland. Sie beobachtet die Situation von Singapur aus und wir hatten ein bisschen Leitungsprobleme. Generell ist ja seit 4 Monaten in Paris an jedem Samstag die Hölle los. Gelbe Westen blockieren vor allem die Prachtstraße Champs-Élysées. Man kommt kaum vorwärts. U-Bahn-Stationen sind geschlossen. Heute war alles noch schlimmer. Nicht nur gelbe Westen hatten aufgerufen, zum 18. Protestwochenende nach Paris zu kommen. Auch Klimaretter hatten einen Jahrhundertmarsch angekündigt. Opfer von Polizeigewalt wollten marschieren und die Schaustellergilde wollte den Stadtautobahnring lahmlegen. Barbara Kostolnik berichtet über ein Chaos mit Ansage.
Eric Drouet, einer der wichtigeren der vielen Sprecher der Gelben Westen, hatte es bereits im Vorfeld des Akt 18 angekündigt.
Wir haben alle Elemente beisammen, dass das ein schöner Tag wird. Wir haben alles dran gesetzt, dass dieser Samstag unvergesslich wird.
Dieser Samstag, der 18. Protestsamstag in Folge, begann mit heftigen Straßenschlachten rund um den Triumphbogen, um den sich Polizisten aufgebaut hatten, um ihn vor Zerstörungen und Plünderungen zu schützen. Die Auseinandersetzungen dauerten mehrere Stunden. Demonstranten und Randalierer in gelben Westen oder ganz in schwarz warfen Pflastersteine auf die Einsatzkräfte, die antworteten mit Tränengasgranaten. Kurze Zeit später plünderte eine Handvoll Menschen Geschäfte auf der Prachtstraße Champs-Élysées. Sie zerstörten das berühmte Restaurant Fouquet's, zündeten eine Bank und 2 Zeitungskioske an. Eine Orgie der Gewalt, bei der die Polizei nur Zuschauer war. Ich will Paris beschützen. Die Demonstranten, die Händler, die Franzosen, die einfach so herumlaufen wollen, sagte Innenminister Christophe Castaner. Aber man sieht, dass die extrem Gewaltbereiten hier unterwegs sind, angestachelt von einigen Führern der Gelben Westen, die heute nur ein Motto kennen, die Gewalt. Die etwa 5000 Sicherheitskräfte in Paris waren heute besonders gefordert, denn nicht nur die Gelben Westen demonstrierten, sondern auch viele Opfer von Polizeigewalt, Schausteller und viele tausend Umweltschützer. Sie waren unterwegs beim Jahrhundertmarsch für die Klimarettung. Unsere Demonstration für das Klima ist eine Demonstration der Hoffnung, sagte der Spitzenkandidat der französischen Grünen für die Europawahl, Yannick Jadot. Es geht nicht nur darum, den Klima-K.O. zu verhindern, sondern wir wollen unserer Jugend eine Zukunft bieten. Der Jahrhundertmarsch verlief weitgehend bunt und friedlich, während sich in anderen Stadtteilen Plünderer und Anarchisten des berüchtigten Schwarzen Blocks Katz-und-Maus-Spiele mit der Polizei lieferten. Der Grüne Yannick Jadot will nicht alle gelben Westen für die Gewaltausbrüche verantwortlich machen. Vielmehr sieht er viele Parallelen zwischen Klimarettern und gelben Westen. Die immense Mehrheit der gelben Westen hat mehrere Botschaften. Sie setzen sich ein für mehr Kaufkraft und gleichzeitig für unsere Umwelt. Niemand will schließlich, dass seine Kinder in einer chaotischen Welt leben.
Personne n'a envie que ses enfants vivent dans un monde chaotique.
In Paris nun war die Welt zumindest in Teilen sehr chaotisch. Ultimatum hatten einige führende Köpfe der Gelbwesten den heutigen 18. Samstag getauft. Gelbe Westensprecher Drouet will sich jedoch künftig nicht mehr mit Demonstrationen aufhalten.
Après cette journée, en tout cas pour moi, ce sera fini les manifestations.
Nach diesem Tag werde ich aufhören mit den Demos. Wir haben gezeigt, dass wir das können. Wir sind nicht gehört worden. Wir werden aber auch nicht 150 Jahre weiter demonstrieren. Jetzt handeln wir. Wir blockieren. Die Wirtschaft zum Beispiel, meiner bescheidenen Meinung nach.
Les blocages de l'économie, hein. Il y aura que ça de toute façon, à mon humble avis.
Nach dem Ende der nationalen Debatte, die der Präsident ins Leben gerufen hatte, und fast exakt 4 Monate nach der ersten großen Demonstration, hat das gelbe Westenfeuer neue Nahrung bekommen.
Gut ein Jahr ist es her, dass der Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte Martina Kuschnirova in der Slowakei ermordet wurden. Aufgeklärt ist die Tat noch nicht, aber sie dürfte die heutige Präsidentenwahl beeinflussen. Denn Kuciaks Recherchen haben viel Staub aufgewirbelt. Eine Antikorruptionsaktivistin hat gute Chancen, zur neuen Präsidentin gewählt zu werden. Weil die Wahllokale noch bis 22 Uhr geöffnet sind, wird das Ergebnis erst in der Nacht oder morgen früh feststehen. Peter Lange mit einem Zwischenbericht aus der Hauptstadt Bratislava.
Vor allem junge Leute, Familien mit kleinen Kindern sind gekommen, um ihre Stimme abzugeben. Und immer wieder fallen die Namen Kuciak und Kuschnirova. Es war ein einschneidendes Ereignis hier in der Slowakei, sagt diese Frau. Es spiegelt auch den Zustand von Gesellschaft und Politik. Es hat in den Menschen Emotionen wachgerüttelt, vielleicht auch eine Sehnsucht nach Veränderung. Der Mord an dem Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kuschnirova hat viele Menschen in der Slowakei seit einem Jahr motiviert, immer wieder auf die Straße zu gehen. Jetzt motiviert es sie, bei der Präsidentschaftswahl einen politischen Wandel einzuleiten. Das Gesicht dieses Wandels ist Susanna Čaputová, die Bürgerrechtlerin und Rechtsanwältin, liberal, ökologisch und proeuropäisch, steht für die Reformbewegung, die sich in der Slowakei formiert hat. Sie will mit der Korruption und den mafiaähnlichen Verflechtungen zwischen Politik und Wirtschaft Schluss machen. Ich will dazu beitragen, dass unser Land gerechter wird, dass die Jungen, die im Ausland studieren und arbeiten, gern wieder zurückkommen in ein Land, zu dem sie eine positive Beziehung haben. Auf Platz 2 in den Umfragen zurückgefallen ist Maroš Šefčovič. Der parteilose Vizepräsident der Europäischen Kommission gilt bislang als unbelastet von Korruptionsaffären, hat aber für viele den Makel, dass er von der SMER aufgestellt wurde, von der linkspopulistischen größten Regierungspartei, die immer noch von Ex-Regierungschef Robert Fico geführt wird. Šefčovič will die Spaltung der Gesellschaft überwinden und ein Präsident der kleinen Leute sein. Ich bin eindeutig linksorientiert. Für mich sind deshalb alle bisher eingeführten Sozialprogramme besonders wichtig. Ich würde sicher nie Gesetze unterschreiben, mit denen zum Beispiel Gratismahlzeiten an Schulen abgeschafft würden. Und dann gibt es noch einen aussichtsreichen Kandidaten, der für die demokratischen Parteien eigentlich unwählbar ist. Stefan Harabin, höchst umstrittener Richter am obersten Gericht. Er könnte den rechtspopulistischen und rechtsextremen Protest hinter sich versammeln. Peter Bardi, Chefredakteur des Nachrichtenportals Actuality.sk, sieht ihn als reale Gefahr. Es droht wirklich, dass hier ein Kandidat des konspirativen Webs zum Präsidenten wird. Ein oberster Richter, der sich in einen prorussischen Troll verwandelt hat, der in seiner Rhetorik versucht, Trump zu ähneln, aber eher zu Putin abgleitet. 14 Tage vor der Wahl durften in der Slowakei keine Umfragen mehr veröffentlicht werden. Insofern gibt es für alle Kandidaten einen beträchtlichen Unsicherheitsfaktor. Erst in der kommenden Nacht wird sich zeigen, ob Susanna Čaputová auch auf dem Land Unterstützung findet und nicht nur in Bratislava.
Die EU, die USA und Kanada haben gestern neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Anlass war der Zwischenfall in der Straße von Kertsch im November. Die russische Regierung spricht von einer ukrainischen Provokation und wirft der Europäischen Union vor, sich auf die Seite der Ukraine zu schlagen. 5 Jahre ist die Annexion der Krim jetzt her und das wird an diesem Wochenende gefeiert. Zum einen auf der Schwarzmeerhalbinsel selbst, zum anderen in Moskau. Christina Nagel berichtet von dort.
Am Mittag begann in der russischen Hauptstadt ein 3-tägiges Festival zu Ehren der Krim. Ein fröhliches Fest soll es werden, mit Musik, Tanz, Spezialitäten von der Krim, mit Fähnchen und Trachten. Aber bitte, darauf legte Valeri Fadejew bei der Vorstellung des Programms großen Wert, ohne allzu viel Hurra-Patriotismus.
Das Festival ist nicht politisch und das ist sehr wichtig. Die Tonalität ist eine andere. 5 Jahre sind vergangen. Die großen Ereignisse, die zur Rückkehr der Krim geführt haben, sind längst Geschichte geworden.
Will sagen, ein Faktum, an dem es nichts mehr zu rütteln gibt. Am 16. März, also heute vor 5 Jahren, fand auf der Krim das alles entscheidende Referendum statt. Organisiert von einer neu ins Amt gebrachten pro-russischen Regionalregierung, abgesichert von der russischen Armee. Offiziellen Angaben zufolge sprachen sich damals 97% der Wählenden für eine Vereinigung mit Russland aus. Nur 2 Tage später folgte ein entsprechender Vertrag. Seither, betont Außenamtssprecherin Maria Sacharowa, sei die Krim fester und unentbehrlicher Bestandteil der Russischen Föderation. Für uns ist die Frage der Krim endgültig abgeschlossen, weil die Wiedervereinigung mit Russland das Resultat einer freien Meinungsäußerung der Bürger dieser Halbinsel war, in Form eines Referendums. Dieses wurde im Einklang mit internationalen Rechtsnormen durchgeführt, ein Paradebeispiel echter Demokratie. Ein Seitenhieb in Richtung Westen, der das Referendum nicht anerkennt. Der Anschluss aus Sicht der Europäer, der Amerikaner und der Ukrainer eine völkerrechtswidrige Annexion. Eine Einverleibung ukrainischen Territoriums, pseudo-legitimiert durch eine manipulierte Abstimmung. Der Westen verhängte Sanktionen, Russland aber feierte. Präsident Putin erklärte nicht ohne Stolz und Pathos:
Nach einer schweren, langen, anstrengenden Reise kehren die Krim und Sewastopol zurück in den Heimathafen.
Die russische Führung hat sich die Sicherung der Krim und damit auch der strategisch wichtigen Basis der Schwarzmeerflotte einiges kosten lassen. Da ist die Brücke von Kertsch, die das Festland nun mit der Halbinsel verbindet. Es gibt soziale Projekte, neue Kita-Plätze. Mehr als 10 Milliarden Euro will Russland bis 2022 ausgeben. Ein Sonderprogramm, von dem andere Regionen nur träumen können. Gut möglich, dass Präsident Putin zum Jubiläum noch etwas drauflegt. Am Montag reist er auf die Krim. Offiziell ist es ein Arbeitsbesuch. Schöne Bilder aber für das heimische Fernsehpublikum, die sind garantiert.
18.45 Uhr, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Jugendorganisation von CDU und CSU, die Junge Union, hat einen neuen Vorsitzenden. Tilman Kuban, 31 Jahre alt, aus Niedersachsen. Er ist Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Paul Ziemiak. Der ist seit Dezember CDU-Generalsekretär und hat den Deutschlandtag der Jungen Union heute eröffnet. Franka Welz war für uns dabei.
Kein halbes Jahr nach dem letzten Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel trat der scheidende Bundesvorsitzende Paul Ziemiak in Berlin erneut vor die Delegierten.
Ich weiß, ich bin die Ursache dafür. Ich darf das Amt des Generalsekretärs der CDU Deutschlands ausüben. Und es ist wie...
Stehende Ovationen, minutenlanger Applaus. Ziemiak wollte weiter im Programm machen. Die Delegierten wollten ihn lieber feiern.
Man merkt einfach, dass meine Amtszeit zu Ende geht und keiner mehr zuhört, wenn ich sage, lasst uns bitte weitermachen. Danke.
In seiner letzten Rede als JU-Chef zeigte sich, dass Ziemiak sich inzwischen vorwiegend mit bundespolitischen Fragen beschäftigt und auch, dass er sich inzwischen weniger an seiner eigenen Partei reibt, sondern am Koalitionspartner SPD. Die Sozialdemokraten hätten vor allem ein Problem.
Sie haben den Anschluss an ihre Kernwählerschaft, an die arbeitenden Menschen, auch im Ruhrgebiet, in ihrem Kernland verloren, liebe Freunde. Ich sage euch auch warum. Und darum müssen wir uns kümmern, weil es eine Volkspartei in diesem Land braucht. Unser Karl-Josef Laumann ist bei den Arbeitern in diesem Land viel mehr näher dran als ein Ralf Stegner oder ein Kevin Kühnert, liebe Freunde.
Ziemiaks unmittelbare Vorgesetzte, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, nahm diesen Faden in ihrer Rede nur zu gerne auf. Das Grundrentenkonzept der SPD ohne Bedürftigkeitsprüfung lehnt sie ab. An Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, die etwa ihren Meldepflichten nicht nachkommen, will sie festhalten.
Und deswegen wird es das Abschaffen von Fördern und Fordern bei Hartz-IV mit uns nicht geben. Darauf gebe ich euch Brief und Siegel.
Und erhielt dafür freundlichen, wenn auch keinesfalls euphorischen Applaus. Deutlich lebhafter wurde es im Saal bei der Vorstellung der beiden Kandidaten, die Paul Ziemiak an der JU-Spitze beerben wollten. Der Niedersachse Tilman Kuban.
Wer sich in unserem Land nicht an unsere Gesetze halten will, der ist in unserem Land nicht willkommen. Auf Deutschlands Straßen gelten Recht und Gesetz, Richter und Staatsanwälte.
Zeigte sich als Virtuose an der populistischen Klaviatur und brachte damit den Saal zum Kochen. Der 31-jährige Unternehmensjurist und Rechtsanwalt zeigte in seiner Bewerbung auch, dass er durchaus für die CDU-Spitze unangenehm werden könnte. Mit Blick auf die Diskussion um die umstrittene EU-Urheberrechtsreform sagte Kuban:
Aber wir müssen auch erkennen, und das muss auch die Parteivorsitzende erkennen, dass es nicht nur ein paar Internet-Nerds sind, die wir da gegen die CDU aufbringen. Es ist eine ganze Generation, die für uns verloren geht. Und deswegen werden wir als Junge Union bis zum letzten Tag, bis zur letzten Patrone für die Meinungsfreiheit im Netz kämpfen. Darauf könnt ihr euch verlassen, liebe Freundinnen und Freunde.
Kubans Konkurrent Stefan Gruner aus Thüringen wählte etwas leisere, aber nicht zwingend weniger scharfe Töne. Gruner ist 34 Jahre alt und sitzt seit 2014 für die CDU im Thüringer Landtag. Auch er steht für eine selbstbewusste JU.
Wir sind nicht der Abnickverein der Großen Koalition. Wir sind selbstbewusste Christdemokraten.
Konnte sich letztlich aber nicht gegen Kuban durchsetzen.
Auf Tilman Kuban entfallen 200 Ja-Stimmen.
Der neue JU-Vorsitzende, ein Mann fürs Grobe und mit europapolitischen Ambitionen. Denn er kandidiert auch auf einem aussichtsreichen Listenplatz für das Europaparlament.
Klinikpatienten in Deutschland müssen sich auf Warnstreiks der Ärzte einstellen. Der Marburger Bund hat heute die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgebern für gescheitert erklärt. Ab sofort seien Warnstreiks möglich, hieß es von der Gewerkschaftsseite. Johannes Revel erklärt, warum die beiden Seiten so weit auseinanderliegen.
Geschlossene Kliniken, ausfallende Operationstermine in zahlreichen kommunalen Krankenhäusern zwischen Nord- und Ostsee sowie den Alpen dürfte ab Montag nur noch wenig gehen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will vorerst nicht mehr mit dem kommunalen Arbeitgeberverband VKA verhandeln, sondern ihren Forderungen zunächst mit Warnstreiks Nachdruck verleihen. Die Große Tarifkommission erklärte die Verhandlungen in Berlin für gescheitert und will nun die Urabstimmung für einen unbefristeten Erzwingungsstreik vorbereiten. Der Marburger Bund verlangt für die rund 55.000 Ärzte an mehr als 500 kommunalen Krankenhäusern unter anderem ein lineares Lohnplus von 5%, eine Begrenzung von Bereitschaftsdiensten und pro Monat mindestens 2 freie Wochenenden. Als zentraler Knackpunkt gilt die Forderung des Marburger Bundes, den Ärztetarifvertrag nicht mehr nur für Krankenhausärzte zu verhandeln, sondern künftig zu gleichen Bedingungen auch die Entlohnung von Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst der Kommunen tarifvertraglich zu bestimmen. Die Kommunen lehnen diese Forderung der Spartengewerkschaft ab und verweisen auf Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, die sie mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi abgeschlossen haben. Marburger Bundchef Rudolf Henke erklärte, die Gewerkschaft lasse sich von den Arbeitgebern nicht vorschreiben, wie weit ihr Vertretungsanspruch reiche. Ein ähnlicher Tarifkonflikt, bei dem es um die grundsätzliche Anerkennung einer Spartengewerkschaft als Verhandlungspartner für Berufsgruppen außerhalb des bisherigen Kernbereichs ging, hatte vor einigen Jahren zum härtesten Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Bahn geführt.
In Düsseldorf sind heute die Tarifverhandlungen für die nordwestdeutsche Stahlindustrie in die 5. Runde gegangen. Ob sich die IG Metall und der Arbeitgeberverband Stahl diesmal auf einen neuen Tarifvertrag einigen können, gilt als offen. Zum Stand der Dinge Thomas Carlos.
Bislang liegen beide Tarifparteien weit auseinander. Die Gewerkschaft will für die Stahlkocher 6% mehr Geld, die Arbeitgeber haben aber erst 2,5% angeboten. Besonders umstritten ist die IG Metall-Forderung nach einem Urlaubsgeld von 1.800 Euro, das auch in freie Tage umgewandelt werden kann. Dies könnte sich heute als Knackpunkt herausstellen, denn die Stahlkonzerne sehen das sehr kritisch. Sie argumentieren, die wöchentliche Arbeitszeit würde dadurch um bis zu 2 Stunden verkürzt. Und das könne sich die Stahlbranche nicht leisten. Arbeitgeber und Gewerkschaften sind dennoch guten Mutes, heute eine Einigung zu erzielen. Die Verhandlungen könnten sich aber bis tief in die Nacht ziehen, heißt es aus beiden Lagern. Sollte man sich nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen, steht die Branche vor einer Streikwelle. Denn für diesen Fall hat die IG Metall eine Eskalation der Streiks angekündigt. Bereits am vergangenen Montag hatten tausende Beschäftigte an vielen Stahlstandorten die Arbeit niedergelegt, unter anderem in Duisburg, Bochum und Bremen.
In Italien läuft immer noch ein Prozess gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Ihm wird vorgeworfen, mit einer minderjährigen Prostituierten Sex gehabt und sein Amt missbraucht zu haben, um die wegen Diebstahls festgenommene Frau freizubekommen. Heute meldet nun eine italienische Zeitung, dass eine wichtige Zeugin gestorben ist. Sie soll vergiftet worden sein. Tassilo Forchheimer berichtet aus Rom.
Der Fall gibt reichlich Rätsel auf. Erst jetzt wurde bekannt, dass die junge Frau wohl schon Ende Januar mit unklaren Symptomen in eine Klinik bei Mailand eingeliefert wurde, wo sie schließlich am 1. März gestorben sein soll. Nach italienischen Medienangaben hatte das Ex-Model gegenüber ihrem Anwalt und ihrem Bruder die Befürchtung geäußert, vergiftet worden zu sein. Eine italienische Zeitung will in Erfahrung gebracht haben, dass in Körperproben der aus Marokko stammenden Frau Substanzen gefunden wurden, die auf eine radioaktive Vergiftung hinweisen. Darunter seien unter anderem Chrom und Kobalt gewesen, berichtete ein italienischer Fernsehsender. Radioaktivität direkt sei im Blut allerdings nicht feststellbar gewesen, heißt es. Wirklich sicher scheint derzeit nur, dass auch die Staatsanwaltschaft in dem Fall ermittelt, und zwar in alle Richtungen. Von vorsätzlichem Mord bis hin zu Selbstverstümmelung werde derzeit alles in Erwägung gezogen. Iman Fadil hatte im sogenannten Ruby-Prozess gegen Silvio Berlusconi als Zeugin ausgesagt. Die junge Frau soll selbst an ausschweifenden Sexpartys des Ex-Regierungschefs teilgenommen haben. Dieser legte allerdings Wert auf die Feststellung, die Frau nie kennengelernt und gesprochen zu haben. Iman Fadil hatte dagegen noch Anfang des Jahres betont, immer die Wahrheit gesagt zu haben und mehrere Korruptionsversuche aus Berlusconis Umfeld zurückgewiesen zu haben. Gleichzeitig hatte sie angekündigt, schon bald ein Buch über ihr Leben veröffentlichen zu wollen.
Ein starker Tropensturm mit heftigen Regenfällen hat im südöstlichen Afrika schwere Schäden verursacht. Zahlreiche Orte in Simbabwe, Mosambik und Malawi waren heute noch von der Außenwelt abgeschnitten, sodass das gesamte Ausmaß der Schäden nicht absehbar ist. Es soll aber mehr als 50 Tote gegeben haben. Jana Gent berichtet.
Zyklon Idai hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Bilder, die in sozialen Netzwerken kursieren, sehen nach Zerstörung aus. Straßen stehen unter Wasser, teilweise sind sie gar weggespült. Häuser und Brücken sind eingestürzt und Bäume entwurzelt. Die Infrastruktur liegt brach. Hunderttausende Menschen sind ohne Strom. Die Telefonnetze funktionieren nur eingeschränkt. In Simbabwe macht ein Hotel von sich reden. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Information, dass es Unterschlupf bietet für diejenigen, die obdachlos geworden sind. Das Hotel in Chimanimani im Südwesten des Landes hat Konferenzräume kurzerhand zu einer Art Campingplatz umfunktioniert. In den drei betroffenen Ländern, so summieren es Hilfsorganisationen, sollen gut 1 Million Menschen kein Dach über dem Kopf mehr haben. Helfer arbeiten jetzt mit Hochdruck daran, Verletzte zu bergen und Obdachlosen zu helfen. Immer noch weht heftiger Wind und es regnet, sodass selbst Militärhubschrauber nicht starten können, um in entlegene Gebiete zu kommen. Es wird befürchtet, dass Ernten zerstört worden sein könnten und dass vor allem Kindern jetzt Krankheiten drohen.
Und jetzt der Sport im Echo des Tages mit Lars Bente.
Und wir beginnen mit der Fußball-Bundesliga. Da hat der Schalker Trainerwechsel von Tedesco zu dem Eurofighter, dem sogenannten Huub Stevens, heute keine Punkte gebracht. Schalke verlor zu Hause gegen Leipzig mit 0:1. Das sorgte bei Stevens für Enttäuschung, aber nicht nur.
Über das ganze Spiel denke ich, dass wir eine gute Leistung gebracht haben. Nur, wenn man da unten steht, dann hast du das Quäntchen Glück ab und zu nicht. Und heute hatten wir das sicherlich nicht mit unserer Chancenverwertung.
Schalke ist jetzt 15., denn der neue 14. Augsburg hat im Abstiegsduell gegen den vorletzten Hannover 3:1 gewonnen. Und das, obwohl die Hannoveraner bis zur 65. Minute mit 1:0 geführt haben. Für die Gefühlswelt von Trainer Thomas Doll nicht gerade beruhigend.
Wir brauchten diese Punkte so unglaublich dringend und haben uns nicht belohnt. Wir haben wieder Standardsituationen gegen uns bekommen, waren dann nicht so aufmerksam genug und am Ende stehst du mit leeren Händen da. Das ist echt bitter.
Da der 16. Stuttgart gleichzeitig 1:1 unentschieden gegen Hoffenheim gespielt hat, sind es jetzt 6 Punkte Rückstand für Hannover auf den Relegationsplatz. Im Spiel Nummer 1 nach der Bekanntgabe von Trainer Bruno Labbadia, dass er am Saisonende aufhören wird, hat der VfL Wolfsburg heute trotzdem gewonnen. Mit 5:2 gegen Fortuna Düsseldorf. Wolfsburg bleibt trotz Sieg 7. Düsseldorf steht auf Platz 12. Jetzt gerade ist der mittlerweile ja Tabellenzweite Dortmund in Berlin zu Gast und da steht es nach 25 Minuten 1:1 unentschieden. Und wir kommen zur zweiten Liga. Obwohl der 1. FC Köln an diesem Wochenende nicht spielen wird, das morgige Spiel in Duisburg wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt, bleiben die Kölner trotzdem Spitzenreiter. Denn der Tabellenzweite HSV hat nach 2:0 Führung noch 2:3 gegen Darmstadt verloren. Noch schlechter lief es für den FC St. Pauli. Der 4. verlor auswärts gegen den 15. Sandhausen mit 0:4. Außerdem gab es im Ostduell Dresden gegen Magdeburg ein 1:1 Unentschieden. Schauen wir jetzt zum Wintersport. Ein Rennen noch und dann ist Schluss. Das verkündete heute einer der erfolgreichsten deutschen Skiläufer. Felix Neureuther wird seine Karriere nach dem Rennen morgen in Andorra beenden. Das hat er über seine sozialen Netzwerke bekannt gegeben. Der 34-Jährige hat bei diesem Schritt ganz bewusst auf seinen Körper gehört. Und abschließend gibt es noch eine Medaille zu verkünden. Bei der Biathlon-WM in Schweden gewannen die deutschen Männer Silber in der Staffel. Zum Team gehörten Benedikt Doll, Erik Lesser, Philipp Navrat und der Harzer Arndt Peiffer, der zwar schon einige Medaillen gewonnen hat, aber die ist immer noch eine ganz spezielle für ihn.
Ja, in der Staffel ist immer besonders schön, wenn man mit den Jungs zusammen was erreicht. Da ist das ganze Team irgendwie ganz euphorisch und es war heute nicht leicht. Man hat gesehen, es ist extrem eng gewesen und ich glaube, wir haben uns diese Medaille doch hart erkämpft.
Gold in der Staffel ging übrigens an Norwegen.
Das war der Sport mit Lars Bente und das war auch das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.